Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, es ist herrlich, an so einem Tag wie heute, sich die vielleicht Anspannung, vielleicht die Sorge, vielleicht die Angst, die so einem in einem ist, sich gemeinsam von der Seele zu singen. Und danke auch für die Liedauswahl, das Gebet eben, das uns so vorbereitet hat und eine so völlig andere Perspektive auf unser Land, auf unsere Nöte, auf unsere Wahlen, auf unser Staatssystem gibt. Der auf dem Thron sitzt, lacht, heißt es in Psalm 2. Wenn er das sieht, wie der Mensch sich gegen ihn aufbäumt, der auf dem Thron sitzt, lacht. Und das ist die Perspektive, die wir haben dürfen. Nicht, dass Gott ein Gott wäre, der über uns lacht und sich darüber lustig macht, aber gegen die kümmerlichen Versuche des Menschen, selbst zu regieren, ihn zu lassen. Es muss scheitern. Und ich glaube, dass Gott uns in seiner Vorsehung heute einen Text gegeben hat in der Epheser-Reihe, in der ich gerade bin, die wunderbar passt. Eigentlich würde ich heute gar nicht predigen, sondern nächste Woche. Und eigentlich wären wir heute im Römerbrief. Hätte sicher auch gepasst, Nico. Aber tatsächlich ist das der Text, der vielleicht der richtungsweisendste, die größte Not, das größte Problem in unserem Land ist, was die Menschen am meisten beschäftigt. Wenn man den Statistiken glaubt, wenn man regulärer Zeitungsleser ist, dann hat ein Thema das letzte Jahr, aber eigentlich seit 10 Jahren diesen ganzen politischen Diskurs bei uns in Deutschland bestimmt. Und es ist nicht Wirtschaft, es ist auch nicht mal Klimapolitik, wie es kurz als Modeerscheinung da war. Es ist die Frage nach der Fremde und nach den Einheimischen, nach Migration, nach Multikulti. Und die Stimmung ist so aufgeheizt in unserem Land, dass gestern, war ich auf einem Geburtstag und das Geburtstagskind sagt, ihr dürft über alles reden, nur nicht über Politik. Das ist mein Wunsch. Einfach lasst uns feiern und fröhlich sein. Ich glaube jetzt auch so, dass man sich da nicht den Kopf eingeschlagen hatte. Wir waren eigentlich fast alles Verwandte. Aber trotzdem, das zeigt ja doch ein bisschen, kommt, lassen wir das alles. Lasst uns doch jetzt fröhlich sein. Und es ist eine Last auf den Herzen der Menschen. Eine Last, wo man sagt, wer sind wir überhaupt als Volk? Wie ist es, wenn plötzlich Menschen da sind, die doch gar nicht zu uns gehören, die eine andere Kultur, einen anderen Glauben haben? Und nebenbei, was ist überhaupt unser Glaube? Was glauben wir denn überhaupt? Was ist denn unsere Identität als Volk? Merkel hatte das, ich glaube, vor 8 Jahren einmal in so einer Talkrunde aufgeworfen, die Frage, ja, geht doch wieder in eure Kirchen, ihr Deutschen. Ich würde die Frage auch gerne an Sie zurückstellen. Ich weiß nicht, ob Sie regelmäßige Kirchgängerin ist, will mir aber kein Urteil hier anmaßen. Aber wir meinen oft, und das ist das Problem von uns Menschen, wir wären die Ersten, die diese Art von Problem hätten. Zumindest geht es mir oft so. Dann komme ich mir ganz einsam vor, wenn ich vor Problemen stehe und denke mir, ich bin der erste Mensch der Weltgeschichte, der sich jetzt damit auseinandersetzen muss. Was mache ich denn? Was soll ich denn denken? Wie soll ich denn handeln? In welche Richtung soll ich denn gehen? Und es ist so gut, wenn wir Gottes Wort haben und merken, vor 2000 Jahren die gleichen Menschen, in anderen Staatsformen, in anderen kulturellen Hintergründen, aber im Kern genau die gleichen Probleme. Und Paulus, er macht es so herrlich im Epheserbrief. Es ist vielleicht das Thema des Epheserbriefs, nämlich die Frage nach der Einheit der Gemeinde in einer, wir würden heute sagen, multikulturellen Gesellschaft. Dieses Wort nutzt Paulus nicht, Multikulti, das gab es damals noch nicht in dem Begriff, aber in diesem Imperium Romanum, diesem riesigen römischen Reich, das einmal rund ums Mittelmeer ging, waren Kulturen, Sprachen, Religionen vereint. Menschen, die sich hassten, waren plötzlich unter einer Herrschaft und mussten irgendwie miteinander klarkommen. Und nicht nur das, noch viel schlimmer, in der Gemeinde, da trafen sie sich plötzlich, wie sie vor 10 Jahren noch die Köpfe eingeschlagen haben. Und darum gerungen haben, welche Kultur die beste und die erste und die größte und die stärkste sei. Und so scheinen die Epheser wirklich ein Problem gehabt zu haben mit der Frage, wie können wir denn eine Einheit bilden in einer Welt, die aus so unterschiedlichen Menschen besteht und hier in unseren Reihen Menschen sind aus verschiedenen Sprachen, Kulturen, Mentalitäten und plötzlich sollen wir eins sein. Und ich glaube, dass Paulus uns in diesem Abschnitt sagt, dass der Gemeinde eine exklusive Rolle zukommt. Ich würde sogar so weit gehen, dass Paulus in diesem Abschnitt sagt, Die Gemeinde ist die einzige Institution in dieser Welt, die tatsächlich Frieden und Einheit in den unterschiedlichsten Menschen und Kulturen schaffen kann. Wenn wir in die Weltgeschichte schauen, sehen wir eigentlich zwei Lösungen, die der Mensch gewählt hat, um Frieden unter Nationen und Völkern zu schaffen. Der erste Weg, die erste Variante ist klare Abgrenzung. Wir bauen Mauern, Zäune, Wälle, Militäranlagen und trennen strikt, damit sich die Völker nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Brauchen wir nicht so weit zurückgehen. Bei uns in Deutschland, erst vor 30, 25 Jahren fiel die Mauer. Die war besonders seltsam, weil sie ihr eigenes Volk beschützen und einmauern musste. Es war eine Art Gefängnis. Wir kennen die ganzen Mauern bis heute, den Hadrianswall in Britannien, die chinesische Mauer. Überall Mauern und Wälle, wo man sagt, so, wir kommen nicht klar miteinander, dann bauen wir diese Wand und dann bleibt ihr dort und wir sind hier und dann lassen wir uns einfach in Ruhe. Das ist nicht Frieden, das ist halt Trennung, um für Schutz zu sorgen. Die zweite Variante, die wir finden, das ist die Variante, in der Paulus lebte und wir vielleicht ein bisschen auch. Das war die Variante zu sagen, wir bauen keine Wälle, aber wir sind so mächtig und stark, dass wir eine Art Scheinfrieden schaffen zwischen den Kulturen. Du kannst machen, was du willst, glaub an wen du willst, bete an wen du willst, sprich die Sprache, die du willst, aber wag es einmal, gegen uns aufzustehen und zu rebellieren. Und dann werden wir das tun, was Trump kürzlich über den Gazastreifen sagte, dann wird die Hölle über euch ausbrechen. Das nannten die Römer den Pax Romana, den römischen Frieden. Es war kein Friede, es war dieser große Bruder, der man sagt, lass mich in Ruhe, sonst hole ich meinen großen Bruder. Ja, also der kommt dann und der schlägt hier alles kurz und klein. Und so funktionierte es einigermaßen. Die Amerikaner versuchen ja seit etwa 70, 80 Jahren etwas Ähnliches. Und ich will das gar nicht wertend sagen, aber eben Friede durch Stärke. Und jetzt kommt aber Paulus und der sagt etwas ganz anderes. Schaut mal in unseren Text, Epheser 2, die Verse 11 bis 18. Paulus, er spricht auch von Nationen, auch er spricht von Kämpfen und von Zäunen, von Feindschaft. Aber seine Lösung ist ganz anders. Seine Lösung ist nicht, wir bauen Zäune und Mauern. Hier die Ukrainer in der Gemeinde und hier die Deutschen, hier die Afghaner und hier die Kenianer, hier die Russen und hier die Türken. Überhaupt nicht. Nichts davon. Wir bauen keine Mauern, auch nicht wir schaffen hier einen neuen Pax Christiana, ja, den christlichen Frieden. Die einen sagen, wo es lang geht, das ist die Leitkultur. Und wenn ihr dazukommen wollt als Ausländer, ordnet euch halt unter und macht mit uns mit, wenn nicht hier raus, da ist die Tür. Das ist nicht sein Weg. Schaut mal, was der Weg von Paulus ist, um wirklich Einheit zu schaffen. Epheser 2, die Verse 11 bis 18. Deshalb erinnert euch daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte. Damit er die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Ich lese noch einmal Vers 14, der zentrale Vers. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht, uns abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz in Satzungen weggetan hatte. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Die Situation in Ephesus war angespannt, weil, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, Kapitel 19, wo wir die Gründung von dieser Gemeinde kennenlernen, merken wir, dass Paulus wie immer den gleichen Weg wählte. Er ging zu den Menschen, wo der Boden der Tora, des Alten Testaments, schon vorbereitet war, ging in die Synagoge. Und dort predigte Paulus. Und in der Apostelgeschichte 19, Verse 8 bis 10, lesen wir sogar, dass er freimütig 3 Monate lang in der Synagoge predigte. Und viele glaubten. Er wird in die Jesaja-Schriften gegangen sein, in die Psalmen, in die Mosebücher. Und er wird gezeigt haben, alles, was ihr seht, ihr Juden, die ihr vor mir sitzt, euer ganzes Erbe, ihr als erwählte Nation, alles deutet auf den einen Retter hin und er ist Jesus Christus. Er ist der Messias, aber es ist ein gekreuzigter Messias. Und irgendwann nach 3 Monaten passiert, was immer passierte, diese Synagoge spaltete sich. Die einen waren da und die schmissen Paulus raus. Er sagte, du mit deinen Irrlehren, mit deiner neuen christlichen Sekte, verschwinde bloß. Aber relativ viele Juden aus Ephesus kamen mit Paulus mit. Und dann, und das ist ja interessant hier in Ephesus, wir wissen sonst nicht, wo sich die Christen trafen, dann gingen sie in die Rhetorikschule des Tyrannus. Und die Rhetorikschule war eines der Herzstücke der griechischen Welt, der griechischen Gelehrtheit. Und allein diese beiden Räumlichkeiten, Synagoge und Rhetorikschule, bringen schon die ganze Spannung zum Ausdruck, in der Paulus ist. Und die Botschaft des zeitlosen Evangeliums. Dieses Evangelium kann man predigen in der Synagoge, dieses Evangelium kann man predigen in der Moschee, dieses Evangelium kann man predigen in der Universität. Es ist zeitlos, weil es den vorstellt, der eine Autorität hat über der ganzen Welt, über der ganzen Schöpfung, über jedem Menschen, über jedem Staatssystem, über jedem Volk, über jeder Ethnie, über jeder Kultur. Und er gibt die Antwort durch den Mensch gewordenen Gott. Und tatsächlich kommen Griechen zum Glauben. Griechen, das ist die Bezeichnung oder Nationen des Wortes, Paulus hier wählt, für den Rest. Und plötzlich hast du eine Gemeinde von Menschen, die völlig unterschiedlich sind und denken. Das wäre in etwa so, wie wenn wir hier wären und wir würden uns alle nicht kennen. Es ist nicht so dynamisch gewachsen über die Zeit, sondern wir würden uns treffen und hier sind Menschen, die früher Muslime waren, die Juden waren, die Atheisten waren, die irgendwie aus Skandinavien kommen, die aus Südafrika kommen. Und plötzlich hast du diesen wilden Haufen von Menschen hier, vielleicht von Menschen, die sich vor 5 Jahren im Krieg die Köpfe eingeschlagen haben. Dann heißt es, wunderbar, jetzt sind wir hier, eine Einheit im Herrn. Und die Menschen sagen, was für eine Einheit? Wie soll das funktionieren? Ich will jetzt mal versuchen, wie ich es im Geschichtsunterricht manchmal mache, sehr heruntergebrochen und vereinfacht in 2 Personen. Mit Kindern macht man das immer wieder im Geschichtsunterricht. Dann sagt man, wir nehmen uns eine fiktive Person. Das ist jetzt zum Beispiel der römische Legionär, nennen wir ihn einfach Markus. Und Markus, er verkörpert einmal für uns die Nation, den Heiden, der hier in Ephesus in der Gemeinde sitzt, ist vielleicht 5 nach Christus geboren, hat zur Zeit von Jesus gelebt, ist in eine Soldatenfamilie hineingeboren, hat sich irgendwann vielleicht zum Centurio hochgearbeitet, also zu einer Art Offizier, würden wir sagen. Und dann wird er irgendwann mal als römischer Legionär, italienischstammig, in so eine kleine östliche Provinz versetzt, wo niemand hin will. Weil es da schon Gerüchte gibt, dass die Leute sich da ständig nur bekriegen und es ein absolut halsstarriges, stolzes Volk ist, mit dem niemand was zu tun haben will, nach Judäa. Und hier entwickelt er einen tiefen Hass auf die Juden. Ihre Religion irritiert ihn, den Römer. Ein unsichtbarer Gott, der aber der einzige Gott ist. Ein Sabbat, wo sie nicht einen Fuß bewegen. Die Ablehnung des Kaiserkults, das, was ihm so lieb ist. Und dann diese ständigen Aufstände. Aufstand nach Aufstand. Besonders die Zeloten sind ihm vielleicht ein Dorn im Auge. So eine ganz radikale Gruppe. So eine Art Guerillakämpfer, die dann plötzlich aus den Büschen springen und gegen die Soldaten kämpfen. Und in ihm wächst ein großer Hass gegen dieses kleine, seltsame Volk am Rande des Römischen Reiches. Er ist glücklich und froh, als er endlich in Pension gehen kann. Das war etwa nach etwa 30 Jahren bei den Römern, 20 bis 30. Es gab unterschiedliche Regelungen hier. Und er setzt sich in einer Stadt nieder, von der er Gutes gehört hat, eine Hafenstadt Ephesus. Und dort will er einen ruhigen, schönen Lebensabend verbringen, bis er irgendwann von dieser neuen jüdischen Sekte hört, die hier Aufruhr macht. Das ist wirklich, die ganze Stadt ist in Bewegung. Goldschmiede, Silberschmiede lehnen sich auf, alles geht runter und drüber. Und er sagt, ich will es selber hören, geht in diese Gelehrten oder in diese Rhetorikschule und hört dort diesem vermutlich halbglatzköpfigen Mann zu, so wird es uns zumindest überliefert, dass Paulus so aussah, eine kümmerliche Gestalt, klein, dünn, eine Glatze, war keine ansehnliche Person, und er hört ihn predigen. Und er hört ihn sagen, 2 Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden, Juden und Heiden, eins gemacht hat und die Mauer der Feindschaft abgebrochen hat. Erkläre diesem Mann, diesem römischen Legionär, der vielleicht seine Kumpanen in den Schlachten dort in Judäa verloren hat, erkläre ihm, mit den Juden, die du noch vor 10 Jahren bekriegt hast, siehst du sie dort sitzen, ihr seid jetzt Brüder. Ich würde sagen, was ist falsch mit dir? Wir sind nicht Brüder, wir sind Feinde, wir hassen uns abgrundtief. Stell dir vor, dieser Mann, er wird tatsächlich überführt vom Wort und von der Predigt des Paulus und er bekehrt sich zu Jesus Christus. Er lässt seine römischen Götter hinter sich und er erkennt an, Jesus ist der einzige Sohn Gottes, den wir gekreuzigt haben, der aber von den Toten auferstanden ist und der wiederkommen wird. Und ich beuge mich vor ihm. Und jetzt stell dir vor, er soll das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl mit jüdischen Gläubigen, die er vor wenigen Jahren noch bekämpft hat. Wie soll Gemeinschaft möglich sein? Aber stell dir auch aus der anderen Perspektive vor, da ist der Jude, nennen wir ihn Elias. Er ist Schriftgelehrter, hat vielleicht unter Gamaliel gelernt, ähnlich wie Paulus. Und er ist unendlich stolz, hier in Ephesus groß geworden zu sein, in der jüdischen Exklave. Also nicht alle Juden wurden auch verstreut im ganzen Römischen Reich. Und er zählt sich zu den Auserwählten. Nur ihnen, nur den Juden hat Gott sich offenbart. Und diese ganzen Römer, die hier groß rumtun, irgendwann kommt der Gesalbte und der schlägt hier alles kurz und klein. Der macht die so fertig. Und er hofft darauf, er wartet nur darauf, wann kommt der Messias? Wann kommt der Gesalbte, der hier einmal Tabula Rasa macht mit diesem stolzen, widerlichen Römervolk, mit ihren widerlichen Spielen und Abschlachtungen in ihren Kolosseen, mit ihren wilden Festen, ihren Saufgelagen, ihren ganzen Bordellen? Wann kommt er endlich, der einmal Schluss macht mit diesem niedrigen, ihn anwidernden Volk? Aber er gehört zu Israel. Er gehört zu diesem kleinen Volk, den Gott sich offenbart hat. Und er ist unendlich stolz darauf. Und dann irgendwann mal kommt in seine Synagoge dieser Mann, dieser Paulus, von dem er schon viel gehört hat. Ehemals bekannter Jude, Verteidiger des jüdischen Glaubens. Und jetzt predigt er vom gekreuzigten Messias. Unmöglich. Er predigt, dass das Gesetz von Moses nicht mehr bindend ist. Blasphemie, er lästert doch Gott. Und er sieht jetzt die Christen als Verräter am Bund Israels. Vielleicht hat auch er die ganze Gewalt der Römer miterlebt. Vielleicht hat er Familienmitglieder gehabt, die getötet wurden von den Römern. Und sein Hass auf die Heiden ist riesig. Und jetzt kommt er aber hier in die Gemeinde. Und die beiden treffen sich hier in Ephesus. Und dann wird vorne dieser große Leib hingelegt. Und Paulus oder ein anderer der Ältesten kommt vor und erklärt, dies ist der Leib Jesu, den er für uns gebrochen hat am Kreuz. Und er will, dass wir aus diesem Leib, der er selbst ist, Stücke nehmen und uns damit völlig identifizieren mit ihm. Und das bedeutet, ich lege alles ab. Meine nationale Identität, meinen alten Stolz und ich identifiziere mich ganz mit ihm. Und wir sind jetzt Brüder. Das scheint das Problem in Ephesus gewesen zu sein. Paulus, 2 ganze Abschnitte in diesem Brief widmet er nur dem Thema dieser Einheit. Ich bin ihm so dankbar dafür und Gott dankbar, weil das Problem haben wir auf eine andere Art und Weise auch. Das ist das Problem, in dem wir heute sind. Das Problem, in dessen Licht viele heute ihr Kreuz setzen werden. Erst gestern titelte die Bild, und es zeigt uns, dass wir mitten in diesem Nationenkampf, in diesem Kulturkampf sind. Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin, Messeattentäter ist syrischer Asylbewerber, sticht auf einen spanischen Touristen ein und nach seiner eigenen Aussage wollte er Juden töten. Merkt ihr, wie durchdrungen von Hass in dieser Gesellschaft, in der wir leben, für eine völlig absurde Tat, ein spanischer Tourist, ein syrischer Attentäter, der aber Juden töten wollte. Ich will das überhaupt nicht werten, das ist überhaupt nicht Ziel meiner Predigt, hier irgendwie in die Tagespolitik hineinzusprechen. Ich will damit diesem Beispiel aufzeigen, wir sind genau im gleichen Problem wie damals. Andere Voraussetzungen, gleiches Kernproblem. Und das, was uns, glaube ich, so sehr belastet, und es belastet das ganze Volk, unsere Politiker haben keine Antwort darauf, die zufriedenstellt. Die einen rufen nach Zäunen, die anderen rufen nach der großen Leitkultur. Und die Frage von allen ist, was ist unsere Leitkultur? Was ist unsere deutsche Identität? Was sind denn diese deutschen Tugenden, die jetzt irgendwie wieder gelten sollen, die anderen bitteschön auch leben sollen? Was ist das? Wer sind wir? Und ich würde diese Frage beantworten, oder unser Text beantwortet sie, mit dem ersten Punkt, auf den Paulus eingeht in dieser Problematik, ist: Erinnere dich an deine vorchristliche Vergangenheit. Das sind die Verse 11 und 12. Schaut mal, der Text beginnt in Vers 11 mit: Deshalb erinnert euch. Bevor Paulus dieses Problem von Multikulti und verschiedenen Kulturen in der Gemeinde angeht, sagt er, bevor wir das Ganze angehen, mein lieber Markus, du Römer, mein lieber Elias, du Jude, und vielleicht, ich weiß nicht, was wir hier für Nationalität sind, denk einmal erstmal nach, bevor du dich hier in diese ganze Diskussion wirfst, denk einmal nach und erinnere dich, wer bist und warst du eigentlich, bevor Jesus in dein Leben trat. Und ich würde diese Frage einmal ins Größere mit hineinwerfen, für uns als Nation. Wie war denn unser Volk, das deutsche Volk, bevor Christus hier hineintrat? Bevor unsere Kultur geflutet wurde mit der Wahrheit von Gottes Wort. Paulus sagt, erinnert euch, wer ihr wart, und er gibt uns 5 Punkte, oder gibt den Ephesern 5 Punkte und damit auch uns, wie wir waren, bevor wir gläubig wurden. Erster Punkt, wir waren ohne Christus, 12a. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Und mit diesem allerersten Punkt schon, da zeigt Paulus den auf, der tatsächlich das zentrale Merkmal von einem Christen ist. Es ist nicht irgendeine Sache, die gelebt werden soll. Es ist eine Person, der menschgewordene Gott. Und Paulus sagt, erinnert euch, es gab einen Zeitpunkt in eurem Leben, da hattet ihr diesen Christus, der jetzt alles für euch ist, nicht. Aber nicht nur das, ihr wart auch ohne geistliches Bürgerrecht. Vers 12b, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels. Und hier zeigt Paulus den Heiden auf und sagt, wisst ihr, ihr als Völker, und es ist völlig egal welches Volk, Italien, Spanien, Russland, Ukraine, Schweden, Südafrika, Malawi, völlig egal, Deutschland, Luxemburg, die Bibel kennt diese Namen nicht mal, sie hat nur einen einzigen Sammelbegriff dafür und es ist Nation oder Heide. Vor Gott zählt nationale Identität nichts. Nichts. Es gibt nur den Zustand, ich bin im heiligen, erwählten Volk Gottes im Alten Testament und damit habe ich ein Bürgerrecht, ich habe Zugang zum Tempel. Ich habe Zugang zu diesem heiligen Gott. Ich darf mich mit dem Opfer identifizieren. Ich darf das Passamal, von dem wir vor 2 Wochen gehört haben, schlachten. Ich darf es an meine Türpfosten schmieren als Zeichen, dass hier Schutz ist. Schutz des Blutes eines unfehlbaren Lammes. Ich habe ein Bürgerrecht. Ich darf dazugehören. Und das gilt nur für eine kleine Gruppe von Menschen, den Israeliten. Und Paulus sagt, ihr sitzt jetzt in den Gemeinden und ihr streitet. Denkt doch mal nach. Denk doch mal nach, durch die Juden, durch dieses Volk dürftet ihr von dem Nichtvolk Gottes zu seinem Volk werden. Aber ihr wart einmal ohne geistliches Bürgerrecht. Und Jesus selbst sagt es ja in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Aber nicht nur das, wir waren ohne Verheißungen des Bundes. Und dieser Punkt, der geht so tief und der schmerzt so sehr. Was ist denn die Hoffnung, die eine Nation oder ein Staat geben kann? Wenn es gut ist, wenn es ein guter Staat ist, Wohlstand für 80, 90 Jahre meines Lebens, Sicherheit für 80, 90 Jahre meines Lebens, Frieden. Und dann darüber hinaus nichts. Pfarrer Wilhelm Busch, wirklich die Empfehlung, wir lesen das auch in unserer Schule oft als Andachten am Morgen für die Schüler, schnappt euch die Bücher, lest sie euch durch. Er zeigt es so grandios auf, dass die Nazis in ihrem Wahn, hier eine Kultur, ein Land zu schaffen, das tausendjährige Reich, dass sie meinten, die Antwort zu haben, Menschen als Kanonenfutter in den Krieg sandten, das Ganze hochstilisierten, aber er sagt, die Beerdigungen waren das Traurigste, was ihr euch vorstellen konntet. Er berichtet sogar von einer Beerdigung eines hohen Nazi-Funktionärs. Er selbst als Pfarrer, einsam mit einer kleinen Familie auf dem Friedhof als christliche Beerdigung. Und sie müssen vorbei an den Nazis, die riesig und pompös irgendein Parteifunktionär, also es war eine Dame, die Frau von einem Beerdigten, und beim Vorbeigehen hört Busch diese schnarrende Stimme des Nazisprechers, wer auch immer das da war, ziehe ein nach Walhalla. Und er dachte sich, ist das euer Ernst? Walhalla? Wisst ihr überhaupt, was das ist? Germanische alte Götter? Die nimmt ihr jetzt wieder? Und später schreibt er, trifft er wieder diesen Sprecher und fragt ihn, glaubst du wirklich daran, dass diese Dame jetzt in Walhalla ist? Und er versucht es irgendwie abzuwürgen, also ja, keine Ahnung, irgendwann, nein, natürlich glaube ich es nicht. Und dann sagt Busch, und übrigens, da kamen nur die Krieger hin, Frauen schon gar nicht. Dann kenne wenigstens den Quatsch der Kultur von früher und rede nicht so einen Unsinn. Aber es ist der verzweifelte Versuch, irgendeinen Ersatz zu finden. Und Paulus sagt, ohne Verheißung, ohne Hoffnung, das ist der nächste Punkt, ohne Hoffnung. Der Staat, die Nation, all das konnte euch nichts geben, hoffnungslos und als zentralen Punkt ohne Gott in der Welt. Ohne Gott in der Welt. Und ich glaube, genau das passiert gerade bei uns. Wir sehen unseren Staat vor riesigen Problemen. Wirtschaftlich, sicherheitspolitisch. Und plötzlich ist es wirklich interessant, wenn man die Interviews liest, es ist egal, ob es die Parteien der Mitte, wie sie sich nennen, oder der rechten Parteien ist, alle suchen nach Identität. Plötzlich ist wieder die deutsche Wertarbeit, die deutschen Tugenden sind wieder da, Fleiß, Treue, Gewissenhaftigkeit, Genügsamkeit. Aber woher kommen die Tugenden? Woher kommen sie in unserem Volk? Eins ist sicher, nicht aus unserem Ursprung. Das müssen wir uns manchmal einmal wieder bewusst machen. Vor allem vielleicht auch die, die wieder zurück wollen zu einem großen deutschen Staat und unserer großen Kultur. Woher kommen wir? Was sind unsere Wurzeln? Und wenn man sich ein bisschen einmal mit der Geschichte unserer Vorfahren befasst, mit unseren germanischen Wurzeln, dann müssen wir das einfach nur unterschreiben und sagen, genau das waren wir, Paulus. Jeder, der einmal ein bisschen sich hineinliest, wird merken, die Germanen, unsere Vorfahren, waren Barbaren. Menschenopfer waren an der Tagesordnung. Wir haben archäologische Funde von Moorleichen im dänischen Tollundsmoor, die auf rituelle Tötungen, lebendige Opferungen von Menschen hinweisen. Das sind unsere Vorfahren. Blutrache und Stammesfehden, bekriegt bis zum Letzten. Raubzüge. Der römische Historiker Marcellinus, er berichtet von Plünderungen mit grauenvollen Gewalttaten. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Trinkgelage. All das. Das ist unser Ursprung. Das ist das, woher wir kommen. Und dann beginnt das Evangelium Stück für Stück über die Jahrhunderte sich Raum zu schlagen. Unter diesen Menschen. Kirchen entstehen, Schulen entstehen. Das Evangelium wird gepredigt, es wird eine Kultur geformt. Aber es ist eine Kultur, die ihre Identität in Jesus Christus sieht. Aber nationale Identität, sie zählt vor Gott nicht. Wir lesen nirgendwo in der Bibel davon, dass der Deutsche, der Ungar, der Uigure, der Australier, der Kenianer, der Brasilianer oder sonst irgendjemand vor Gott eine besondere Relevanz haben wird. Ich glaube, wir Menschen, wenn wir uns das in Duplo-Stein vorstellen, wir wollen immer Rangordnungen stellen. Wer ist besser? Und dann bauen wir uns unsere Leitern und Treppen und sagen, oh, die Blauen, die sind ganz schlecht, die sind hier und die Roten, die sind hier von den Kulturen. Und wir bauen uns unsere Pyramiden. Wer ist der Beste und wer ist der Stärkste? Aber schau dir mal von oben diese Pyramide an. Es ist alles gleich. Alles eine Ebene. Und so versuchen wir mit unseren kümmerlichen Versuchen irgendwie was höher und niedriger zu werten. Und Gott schaut von oben und er lacht. Und er sagt, das ist euer Versuch. Eine ganz andere Frage wird einmal zählen. Nicht die Nationalität, sondern wer hat auf dieser Welt deine Identität ausgemacht? Worauf gründet dein Glaube? Und das ist der zweite Punkt, den Paulus uns hier gibt in Epheser 2, die Verse 13 bis 18. Er kommt von der Vergangenheit und sagt, erinnere dich daran, wer du warst, bevor du Christus kennengelernt hast. Sei ganz ehrlich damit. Und jetzt schaue dir unseren versöhnenden Erretter an. Unseren versöhnenden Erretter, bei dem Einheit trotz aller Unterschiedlichkeit möglich ist. Und ich will uns 7 Punkte aus diesem Text mitgeben. 7 Punkte, die zeigen, wie Jesus Christus Einheit schafft. Und es ist eine völlig andere Einheit. Die hat nichts mit Mauern zu tun. Die hat nichts mit irgendwie menschlichen Herrschern zu tun und Leitkulturen. Es hat mit einer Leitkultur, mit einem Herrscher zu tun. Es ist er selbst. All die Gestalter mögen mir das verzeihen. Es wird jetzt alles vollgeschrieben sein mit Punkten, aber ich konnte es nicht anders machen. Ich versuche meine Folie nächstes Mal wieder ein bisschen mit weniger Schriftzug hinzukriegen. Aber der erste Punkt ist, den Paulus uns hier nennt in Vers 13, jetzt aber in Jesus Christus. Jetzt aber. Das war früher. Feindschaft. Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, abgeschnitten sein von Gott. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Durch Jesus nahe geworden. Und ich glaube, dass er das in einer zweifachen Perspektive meint. Einmal durch Christus Gott nahe geworden. Und stell dich das wirklich einmal vor. Da hast du diese riesige Masse an Menschen und sie stehen weit voneinander entfernt. In ihren Kulturen, in ihren Nationen, in ihren Kriegen, in ihren Streitigkeiten, in ihrem gegenseitigen Hass. Und jetzt sagt Paulus, sendet Gott seinen Sohn, den menschgewordenen Gott, in diese Welt. Und er ist der Zugang zu Gott. Und in diesem Jesus seid ihr Gott nahe geworden. Aber was passiert? Man nähert sich Gott an. Und in dem Gott nahe werden, wird man auch sich gegenseitig nah. Ich kann aus dem Text ansonsten nicht herauslesen, meint er die Menschen oder meint er Gott? Vermutlich beide. Ihr seid euch in all eurer Unterschiedlichkeit, Jude und Heide, Türke und Deutscher, Afghaner und Inder, ihr seid euch nahe geworden, wenn ihr euch mit Jesus Christus identifiziert. Nationalismus und christlicher Glaube stößt sich ab wie schwarz und weiß. Es gibt es nicht. Nie. Und jeder Versuch, wo Christen das wollten, endete in Tragödien. Wenn es interessiert, der lese einmal aus der Nazizeit von der deutschen Kirche, eine Katastrophe. Den Namen Kirche hat sie nicht verdient. Es war ein politischer Club, ein politischer Verein, aber es war keine Kirche. Ähnlich derzeit in Amerika mit dem christlichen Nationalismus dort. Das ist nicht vereinbar mit der Schrift. Nationalismus und christlicher Glaube hat nichts miteinander zu tun. Nationalismus definiert als die Hoffnung darauf, dass der Staat die Lösungen, den Frieden, den Wohlstand kreieren und schaffen wird und damit aber Gott völlig beiseite gelassen wird. In Jesus Christus, sagt er, seid ihr nahe geworden, sowohl Gott als auch den Menschen, die vorher fremd für euch waren. Aber es geht noch weiter. Er sagt, in Jesus Christus oder durch Jesus Christus seid ihr eins gemacht. Eins gemacht, 14a. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Besonders für die Juden zur Zeit von Paulus war das unglaublich schmerzhaft. Sie waren so stolz, Gottes Volk zu sein. Und plötzlich heißt es, nein, ihr beide seid eins. Ihr habt euren Exklusivstatus als das Gottesvolk verloren. Juden und Heiden sollen jetzt gemeinsam Gott anbeten und eine tiefe Einheit in Jesus Christus beten. Und ihr Lieben, ich glaube, Paulus hätte ein ernstes Wort mit den Christen von heute gesprochen, wenn er sehen würde, was wir heute tun. Hätte sich in Ephesus eine jüdisch-messianische Gemeinde herausgebildet und eine Heidengemeinde, keine Ahnung, italienische, Paulus hätte Feuer und Schwefel gespuckt. Lest mal den Galaterbrief, dieser Ton würde dort herrschen. Der wäre reingegangen und gesagt, was um alles in der Welt tut ihr hier? Seid ihr verrückt geworden? Ihr seid eine Einheit und ihr stellt eure nationale Identität höher als die Einheit in Christus. Was tut ihr hier? Und genau das sehen wir aber in der Welt. Wir sehen, wie in Gesellschaften, die durchmischt werden, was meistens auch nur ein Übergangsstatus ist, wenn wir in die Weltgeschichte schauen. Normalerweise haben wir relativ einheitliche Kulturen in Gebieten, aber wie in den Zeiten, in denen wir jetzt eben auch leben, wo es durchmischt ist, was passiert ist, bilden sich Gemeinden nach nationaler Identität. Russische Gemeinden, chinesische Gemeinden, ukrainische Gemeinden, Sinti-Gemeinden, jüdisch-messianische Gemeinden, türkische Gemeinden, persische Gemeinden, und wir könnten diese Liste fortführen. Und ich habe extra den Versuch gemacht, ich hatte nur eine kurze Predigtvorbereitung, wie gesagt, die ist ja vorgeschoben, aber auf dem Geburtstag gestern und auf anderen Feiern habe ich ein paar Geschwister von hier gefragt, stell dir Folgendes vor, wir müssten fliehen, warum auch immer, Krise, Krieg, Katastrophe in Deutschland und wir müssten nach Norwegen, nach Schweden, Italien, irgendwohin, wo es sicher ist. Du würdest ankommen, würdest du dich einer Ortsgemeinde anschließen oder würdest du deine deutsche Gemeinde gründen? Und alle haben geschmunzelt und haben gesagt, ich glaube schon, die deutsche Gemeinde gründen. Und ich verstehe es so gut. Ich verstehe es so gut. Der Mensch will mit seiner Herzenssprache Gott anbeten. Er will die Bibel natürlich lesen, wie er sie gut versteht. Aber der Grundgedanke, den wir hier finden und zu dem Paulus die Epheser so ermutigt, ist Einheit. Auch als Zeugnis für die Welt zu sagen, schaut doch, sie schaffen das nicht. Sie leben zwar in einem Scheinfrieden in einem Land, aber lasst einmal die Probleme und Krisen entstehen und dann ist Krieg und Gewalt und dann sind die Probleme da zwischen den Kulturen, aber in der Gemeinde nicht. Das darf nicht sein. Steht die nationale Identität etwa über der Einheit in Christus? Paulus sagt, nein, wir sind eins gemacht. Es gibt einen Weg übrigens, wann Gemeinden, die eher nach der Ethnie geordnet sind, absolut Sinn machen nach der Schrift. Und das sind Gemeinden, die diese Stämme oder Ethnien erreichen wollen. Was sagt Paulus in 1. Korinther 8? Den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Das macht absolut Sinn, wenn man sagt, ich muss werden wie diese Gruppe. Oder ich bin es vielleicht auch schon. Und deswegen, um sie zu erreichen, werden wir wie sie. Und wir versuchen, sie mit dem Evangelium zu erreichen. Eine messianisch-jüdische Gemeinde, die in Israel ist und sagt, wir wollen den Juden dort, die nicht an den Messias glauben, diese ganzen kulturellen Klüfte so, es ihnen so leicht machen, dass sie den Messias erkennen, macht absolut Sinn. Aber das ist ein evangelistischer Ansatz, das ist nicht die Identität der Gemeinde. Es gibt nicht die jüdische Gemeinde, die ukrainische Gemeinde, die deutsche Gemeinde. Es gibt die Gemeinde in der Ukraine, die Gemeinde in Israel, die Gemeinde in Deutschland. Aber die Nation spielt keine Rolle. Drittens, durch Jesus gibt es keine Feindschaft mehr. Und das ist so mächtig, wie er das hier in Vers 14b und in Vers 16 schreibt. Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gebot, die Gebote und Satzungen weggetan hatte. Er hat die Feindschaft beendet, wie in seinem Fleisch. Und ihr Lieben, deswegen dürfen wir nicht spielen mit diesem Thema, das nicht leichtfertig nehmen. Als Jesus am Kreuz hing und starb, beendete er in seinem Fleisch, in seinem Körper, in seinem Tod die Feindschaft unter den Völkern. Das nahm er auf sich, diesen ganzen Zorn Gottes über dieser Ungerechtigkeit, der Kriege, des Leides. All dieser Dinge nahm er auf sich. Und wir dürfen nicht als Christen hinkommen und hier diese Barrieren und Mauern wieder aufbauen, weil er hat sie in seinem Fleisch besiegt. Das ist kein Spiel, das ist keine Option. Es ist ernst. Dafür starb unser Herr am Kreuz. Wer sind wir? Diesem Tod zu spotten und zu sagen, das, was du besiegt hast, will ich für mich nicht annehmen. Ich will bleiben, wie ich bin, in meiner Nation, in meinem Leben, in meiner Mentalität. Die sollen ihr Ding machen, ich mache mein Ding. Paulus würde sagen, niemals. Die Feindschaft ist in seinem Leib besiegt. Vers 16 bestätigt es genauso. Und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Die Feindschaft ist nicht mehr da. Viertens, durch Jesus kein Gesetz mehr. Und ich habe den Punkt fast übersprungen in der Vorbereitung und auch in den Kommentaren nicht gefunden. Und irgendwie bin ich dann hängen geblieben und dachte mir, Moment, das ist ja der Schlüssel fast zu diesem ganzen Problem. Warum auch in Gemeinden gibt es aufgrund der Herkunft, der Prägung, so viel Spannungspotenzial, dass es häufig doch passiert, dass Gemeinden nach ihren Prägungen doch wieder in eigene Gemeinden gehen. Weil es gewisse Regeln, gewisse Prägungen, gewisse Vorschriften gibt, die kulturell bedingt sind, aber nichts mit der Schrift zu tun haben. Und Paulus sagt hier, Vers 15a, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Das Gesetz, und hier ist das Gesetz Mose in erster Linie gemeint, oder das ist damit gemeint, es ist aufgelöst. Und wenn wir in die jüdische Kultur schauen, für einen Heiden war es ein unglaublich schwerer Prozess, als Proselyt, so nannte man sie, vielleicht als Assyrer, zu sagen, ja, ich glaube an den Gott der Juden, aber um Teil dieser Glaubensgemeinschaft zu sein, musste er unglaubliche Hürden auf sich nehmen. Er musste mindestens einmal im Jahr nach Jerusalem reisen. Das ist wahrscheinlich die Reise des Kämmerers aus Äthiopien, den Philippus in Apostelgeschichte 8 trifft. Er musste sich beschneiden lassen. Er musste Essensregeln einhalten. Er durfte nicht mehr alle Kleider tragen. Er musste den Sabbat halten. Mit anderen Worten, es war eine vollkommene Umstellung seines gesamten Lebens. Wer das machte, der musste das wirklich, wirklich wollen. Die Hürde war riesig. Und Paulus sagt, alles weg. Alles weg. Gebote, Satzungen in Christus sind sie erfüllt und sie sind weg. Und das gibt der Gemeinde als einziger Institution auf diesem Planeten eine unglaublich herrliche Perspektive zu sagen, ich komme aus einem gewissen Kontext und so bin ich es gewohnt. Er kommt aus einem anderen Kontext und ist es so gewohnt. Wie wir das Abendmahl feiern, welche Lieder wir singen, wie wir uns treffen, auf dem Boden sitzend, auf Stühlen stehend, wie lang die Gottesdienste sind oder wie kurz, das kann ich völlig zurückstellen. Das bin ich gewohnt und es ist nicht besser wie das, was er gewohnt ist. Solange wir unserem Herrn dienen, können wir uns treffen aus den verschiedensten Kulturen, aus den verschiedensten Mentalitäten. Und es ist abgebrochen. Und wir dürfen tatsächlich Einheit erleben. Fünftens. Durch einen Leib. Durch Jesus ein Leib. 2 Vers 16. und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Ein Leib. Ich glaube, nirgendwo besser symbolisiert wie im Abendmahl. Ich sah das kürzlich in einer Gemeinde, die wirklich einen großen Brotleib vorne hatten. Und sie riefen die Geschwister auf und sagten, wenn du innerlich bereit bist, dann komm nach vorne und nehme dir einen Brocken, reiß ihn dir ab aus dem Leib. Ist nicht besser wie das, was wir machen, haben es jetzt wieder Bräuche, aber ich fand die Symbolik so schön. Sag, hier ist der Leib Christi und du gehörst dazu, dann komm her, komm zum Tisch des Herrn. Nehme aus dem Kelch, aus dem alle trinken, nehme ein Stück von dem Brot, denn ihr seid der Leib Christi. Und er sagt, ihr seid jetzt eins. Es kann wie eine riesige, riesige Last vor uns stehen und wir müssen sagen, wir sind doch so weit davon weg. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Gut, dass du fragst, das ist der sechste Punkt. Durch Jesus haben wir auch einen Geist. Wisst ihr, das ist nicht einfach so, das ist schön an der Bibel, irgendeine Idee. Seid eins. Hüpft ums Lagerfeuer, singt Kumbaya zu Trommelgesang und freut euch auf den ewigen Weltfrieden in der Gemeinde. Das ist nicht kitschig, was Paulus hier sagt. Nicht irgendwie eine nette Idee aus dem Hörsaal der Sozialarbeiterstudenten oder sonst irgendwas. Sondern er sagt, das ist, kann Realität werden. Nicht, weil ihr so mächtig und kräftig seid, sondern weil ein Geist. Und es gibt nicht den deutschen und den russischen und den türkischen Heiligen Geist. Der eine Heilige Geist, der über dem allen steht, wohnt durch Christus in euch und er will das bewirken. Er will das schaffen. Und er wird es schaffen. Es ist der Geist Gottes. Aber seid ihr bereit dazu? Öffnet ihr euer Herz für sein Wirken? Schreibt er in Vers 17, Entschuldigung, in Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist. Und das ist so etwas Herrliches, wenn man als Mensch, der irgendwo geboren und aufgewachsen ist, in seinem Land, in seiner Kultur, mit anderen Gläubigen zusammenkommt, man merkt, wir sind so anders, grundverschieden. Aber wenn wir uns hinstellen und singen, wie wir das getan haben. Wir besingen den einen Gott in dem einen Geist. Siebtens, durch Jesus gibt es nur einen Zugang zu Gott. Das Bild, das Jesus selbst gewählt hat für diesen Zugang, ist die enge Pforte. Und er sagt, kommt zur engen Pforte. Und wann immer ich einen Bruder oder eine Schwester treffe, egal welche Hautfarbe, egal welcher Kultur, egal wo geboren, egal welche Vergangenheit, wir haben eine Gemeinsamkeit. Egal ob König oder Diener, egal ob CEO irgendeiner Firma, ob LKW-Fahrer, ob Hausfrau, völlig egal, wir haben eine Einheit. Jeder von uns musste sich beugen in Demut, musste auf die Knie gehen und sich durch die enge Pforte robben und Buße tun. Und plötzlich stehen alle gleich da. Völlig egal, was der Stand ist, völlig egal, wo er geboren wurde, im Ebenbild Gottes erschaffen, als Sünder gefallen, vor dieser schmalen Pforte und dieser eine Zugang zu Gott. Und jetzt laufen wir auf dem einen gleichen schmalen Weg. Und irgendwo vor uns, dort sind die himmlischen Tore, die Pforten. Manch einer läuft den Weg vielleicht schon seit 50 Jahren und er sieht schon, hinter den Hügeln, die strahlen, langsam kommt diese Herrlichkeit auf ihn zu. Der andere ist vielleicht erst vor wenigen Monaten auf diesen Weg gegangen, hat diesen Weg betreten durch die enge Pforte. Aber er geht auf diesem schmalen Weg, diesem Weg, der nicht leicht ist. Und auf diesem Weg, dem schmalen Weg, ist Nationalität völlig egal. Es interessiert niemanden. Die Gemeinde, sie hat eine absolut herausragende Rolle in den Problemen unserer multikulturellen Gesellschaft. Man könnte aber, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, ich fühle mich so machtlos. Ja, was soll ich denn machen? Gerade ich meine, es kriegen ja nicht mal die Politiker hin. Was soll ich dabei denn tun? Das ist eine gute Frage. Und vielleicht sagst du auch, das klingt echt gut, aber ganz ehrlich, wo ist denn in unserer Gesellschaft die vereinende Kraft durch die Gemeinde. Ich sehe davon gar nichts. Ich sehe vielleicht viel mehr Streit in den Gemeinden. Zwist und Zwietracht. Jetzt könnte man den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, dann bringt es doch alles nichts. Oder wir können damit wie mit jedem anderen Thema umgehen. Und das beginnt immer gleich mit Buße. Vor unseren Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, wenn das Bild deiner Gemeinde ist, dann vergib mir, wo ich mich versündigt habe, wo ich genau diese Mauern gebaut habe, wo ich genau das Problem in dieser ganzen Sache war, vergib mir, Buße zu tun. Neu ins Wort zu gehen und zu sagen, Herr, das will ich dann jetzt verstehen, wie meinst du das? Dafür zu beten, dafür zu ringen, zu sagen, Herr, wir sind klein, hier in einem kleinen Ort in Böbingen. Aber wenn das dein Wille für deine Gemeinde ist, dann will ich Teil davon sein. Und dann will ich, dass dein Geist diese Einheit bei uns wirkt und schafft. Und wenn es dein Wille ist, Herr, dann setze ich meine Identität in Jesus über meine alte Identität, die irgendeiner Nation zugute kam. Und ich bezeuge das Evangelium in jeder Kultur, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Türken ein Türke, den Afghanen, den Russen ein Russe. Und ich will schließen als Hoffnungsschimmer für uns. Und ich will auch hier noch einmal sagen, ich glaube nicht, dass wir nichts davon tun. Vieles tun wir hier und es ist wunderbar zu sehen. Aber dass es weitergeht, dass wir diese Lehre aus dem Epheserbrief einmal näher verkörpern, schließen mit einem Beispiel. Weiß irgendjemand zufällig, wer dieser Mann ist? Hudson Taylor. Ich habe nicht gesehen, wer es gesagt hat, aber jemand sagte es. Das ist Hudson Taylor und dieses Bild ist seltsam, denn er sitzt als scheinbar weißer Europäer mit dieser für uns seltsam aussehenden Kutte und dem Hut da. Noch seltsamer würde es werden, wenn wir seinen Zopf hinten sehen würden, den er trägt. Hudson Taylor, er ist ja sehr bekannt. Ich denke, auch viele von uns haben seinen Namen schon gehört. Er war der Gründer der China-Inland-Mission. Und vor ihm gab es Tausende, Zehntausende Missionare wahrscheinlich in der Welt. Aber wisst ihr, was fast alle westlichen Missionare gemacht haben? In Indien, in Afrika, in China. Sie missionierten nicht nur das Evangelium, sondern sie missionierten auch ihre Kultur. Und wenn du als Inder zum Glauben an Jesus Christus kommen wolltest, was schon eine riesige Kultur war, musstest du nicht nur den Hinduismus hinter dir lassen, du musstest große Teile deiner eigenen Identität und Kultur hinter dir lassen. Du musstest in gewisser Weise zum Weißen werden. Hudson Taylor, er beobachtete das Ganze in China. Er sah, wie nur am Pazifik die ganzen Missionare in den vom britischen Imperium bezwungenen Gebiete war, wo es auch recht leicht war und wo sie in ihren Anzügen und Krawatten oder Fliegen, ich weiß nicht, was sie damals so getragen haben, nicht nur den christlichen Glauben weitergaben, sondern auch Missionare ihrer westlichen Kultur waren. Und das Problem war, zuerst predigt man das Evangelium von Jesus Christus und dann kamen die ganzen Händler und beuteten die Menschen aus. Bravo, wunderbares Zeugnis für unseren Herrn. Das sind also die Leute aus dem Westen, wie alle anderen daran interessiert. Und Taylor sagte, das kann so nicht weitergehen. Und sein Ansatz unterschied sich radikal von vielen seiner Zeitgenossen, die an den westlichen Lebensweisen festhielten. Und hier sind einige zentrale Aspekte, wie Hudson Taylor seine englische Kultur aufgab und tatsächlich den Chinesen ein Chinese wurde. Seine Kleidung und sein äußeres Erscheinungsbild. Er entschied sich für traditionelle chinesische Kleidung, einschließlich dieser langen Robe. Ich nenne jetzt nicht den chinesischen Namen, den kann ich eh nicht aussprechen. Er entschied sich dafür und wisst ihr, was dann passiert? Und das war fast das Schmerzhafteste. Als er das machte, wurde er von den Weißen abgelehnt. Sagten, du bist ein Verräter deines Volkes. Was machst du hier? Er lernte fließend Mandarin und einige weitere Dialekte, um direkt mit den Menschen reden zu können. Er nahm einen chinesischen Namen ein, Dai Da Sheng, eine respektvolle Bedeutung, der Leben bringt, der Tugendhafte. Er passte seine Ernährung komplett an die chinesischen Essgewohnheiten an und er vermied es, importierte westliche Lebensmittel zu konsumieren. Er lebte bescheiden und er reiste wie die Einheimischen zu Fuß oder per Boot, anstatt mit dem Zug und anderen westlichen Fortbewegungsmitteln. Im Gegensatz zu anderen Missionaren,
die in westlichen Enklaven, in diesen Küstenstädten blieben, zog er mitten ins chinesische Inland, wo eigentlich niemand vor ihm war. Er förderte einheimische Leiter, Chinesen dort vor Ort, die völlig unabhängig von den westlichen Kirchen waren. Er brachte der chinesischen Kultur eine Wertschätzung entgegen und er sagte, das Evangelium kann in jeder Kultur, egal wie es ist, verwurzelt werden. Und er kritisierte öffentlich christliche Missionseinsätze, europäische Kleidung, europäische Architektur und den Lebensstil und sagte, hört auf damit. Und er wurde sehr, sehr kritisiert, aber sehr bald zeigte sich, dass Hudson Taylor den Weg nahm, der wirklich richtig war. Das war zu einem Zeitpunkt, er sitzt hier ganz in der Mitte, waren die Missionare dort vor Ort, alle in traditioneller chinesischer Kleidung, alle Menschen, die zum Großteil aus wohlhabenden englischen, niederländischen, deutschen Familien kamen und sie ließen ihre Nation hinter sich. Sie ließen alles, was sie kannten, hinter sich. Von der Nahrung, über die Kleidung, über die Musik. Alles, was ihnen eigentlich lieb war. Und man lässt sich, kann sich ja fragen, warum macht ihr das? Was ist euch das wert? Und viele von ihnen starben dort, weil in diesen abgeschiedenen Gebieten Malaria und andere Krankheiten waren. Es gab nicht diese europäisch-westliche Medizinversorgung. Sie waren noch nicht an die Krankheitsbilder gewöhnt. Warum tut ihr das? Hätten wir sie gefragt, hätten sie gesagt, ganz simpel, weil Jesus alles für uns geworden ist. Sie stellten die Identität in Jesus über ihre nationale Identität und ihre Herkunft. Ich glaube, jeder einzelne von ihnen, das waren keine China-Liebhaber, die jetzt so sehr nach China wollten, die hättest du auch zu den Inuits oder nach Indien oder nach Südafrika schicken können und dann würden sie halt anders da sitzen und anders essen und anders gekleidet sein. Der Punkt, das Lebensprinzip, das sie hatten, war zu sagen, niemand von ihnen auch verachtete seine Heimat. Ich bin mir sicher, wenn sie mal zurückkamen auf Heimatbesuch, haben sie es genossen, wieder ihre alten Kleider anzuziehen und ihren Freunden zu sein, die Dinge zu essen, die sie von Kindheit auf kannten. Es geht nicht darum zu sagen, Identitäten aus Nationen ist schlecht, aber Christus steht weit, weit, weit darüber. Und so hoffe ich, ihr Lieben, dass 2 Vers 14 in unsere Herzen ganz tief eingebrannt wird. Wir Buße tun, wo wir uns identifiziert haben über unsere Ethnie, über unsere Nation, wo wir Teil waren von Streit und von Konflikt. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, uns abgebrochen hat, die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. Lasst uns diese Perspektive haben, auch heute bei der Wahl, egal wie es ausgeht, egal wie es weitergeht, und lasst uns viel mehr, anstatt Wut und Hass, wenn die Meldungen der nächsten Anschläge kommen werden und sie werden kommen, es ist nicht die Frage ob, sondern wann, lasst uns viel mehr, bevor diese Wut vielleicht in uns hochsteigt, sagen, Epheser 2, Vers 11, und ihr erinnert euch, wie ihr wart, bevor ihr Gott kanntet, ohne Christus, ohne Bundesverheißung, ohne Bürgerrecht, ohne Hoffnung und ohne Gott. Und lasst uns beten für diese Menschen, dass Gott Erweckung schenkt und viele, viele diese versöhnende Einheit in Christus erleben. Amen. Lass uns aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Herr, wir beten, dass wir hier bei uns in unserer Gemeinde in Böbingen, auch in unseren umliegenden Gemeinden, Herr, in der Rosensteingemeinde, in Heubach, in Aalen, die Gemeinden, die ECG, in Bettringen, Lebenswert, im Schönblick, in so vielen Orten hier und auch in ganz Deutschland, dass diese übernatürliche Kraft deines Geistes, die diese Einheit wirkt, dass wir das erleben. Ich bete so, Herr, dass unsere Identität in dir, unser Glaube, unsere Identifizierung mit dir, unserem Erlöser, so groß ist, dass jeder Bereich unseres Lebens,
durchdrungen ist von diesem Denken, von diesem Verständnis des Evangeliums, dass wir in dir sind, dass in dir alles neu ist und dass die Gemeinden Orte werden, wo die Welt sieht und sich fragt, warum lieben sie sich dort, wo sich doch die Völker hassen? Warum ist doch dort Einheit, obwohl doch die ganze Gesellschaft zerstritten ist? Lass uns leuchten, Herr, in unserer Bestimmung, und es musst du wirken. Aber wir wollen uns dir hingeben, zur Verfügung stellen, tue du Großes zu deiner Ehre. Amen.